Deutschlandfunk.
Die Nacht mit einer Frau stand eigentlich deshalb auf meiner Liste, weil ich einfach wirklich den Frauenkörper schon immer sehr, sehr schön und ästhetisch empfand. Ja, hatte mich bisher eben nie getraut. Und insofern, letzte Chance muss genutzt werden.
Das ist Manu. Manu hat Krebs und nur noch wenige Wochen zu leben. Also hat sie eine letzte Wunschliste geschrieben. Nochmal ans Meer fahren, nochmal alle Liebsten besuchen und zum ersten Mal einer Frau sexuell näher kommen, eine Nacht zusammen verbringen. Wie genau, erzählt uns Manu gleich selbst, zusammen mit der Sexualassistentin, die sie durch die Nacht begleiten wird, Kati, die eben diesen Wunsch auch erfüllen wird. Einige Stunden vor der Begegnung und wir sprechen dann auch am Tag danach. An dieser Stelle auf jeden Fall danke Manu für das Teilen deiner Geschichte und auch danke an Kati für deine Offenheit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Hallo und willkommen zu einer besonderen Folge mit Manu, die noch zu Hause ist, und Katharina Kraus, die auch noch zu Hause ist, gleich sich auf den Weg macht zu Manu. Hallo ihr beiden.
Hallo,
hallo
Shanley. Hallo Kathi.
Genau, ihr hört euch ja auch jetzt. Genau. Vielleicht erstmal zu Manu. So ein letzter Wunsch, das ist ja wirklich was sehr Privates, gerade wenn es auch um Sexualität geht. Warum möchtest du das gerne öffentlich teilen?
Weil ich finde, dass es eigentlich eine schöne Idee ist, generell darüber zu sprechen, dass man sich auch nochmal trauen darf, über seine eigene, ich sag mal, ein bisschen Grenze zu schauen oder über seinen eigenen Tellerrand oder ja, einfach auf so persönliche Wünsche. Es ist ja nichts Verbotenes oder einfach zu zeigen, man kann ruhig den Mut haben, auch wenn man zum Beispiel krank ist oder eben wie in meiner Situation bald sterben muss, dass man sich eigentlich noch ja die Zeit geben sollte, wirklich sowas zu erfüllen, auch wenn es was sehr Persönliches ist oder sehr Intimes.
Ja, Kathi, bei dir ist es ja so, du bist Sexworkerin und Sexualberaterin aus Berlin und du machst dich für Manu auf den Weg, darf ich das vielleicht sagen, ortsmäßig nach Süddeutschland. Und es ist ja auch nicht eure erste Begegnung. Ihr hattet schon ein erstes Date. Von deiner Seite, warum willst du Manu ihren letzten Wunsch erfüllen?
Ja, also als Sexologin und Sexualberaterin bin ich quasi dafür da, individualisierte Begleitung auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Lust anzubieten. Und das ist so meine Passion, meine Bestimmung. Also ich fühle mich als Lustaktivistin und als Lustbegleitung quasi. Deswegen macht mir das einfach sehr viel Freude. Und ich finde, Sexualität und auch so die freie Auslebung seiner sexuellen Wünsche ist ein Grundrecht. Und da sollte jeder Mensch irgendwie auch hinkommen, wenn er das möchte. Und ja, mir macht das selber ganz viel Freude.
Und vielleicht, jetzt war das sehr so persönlich erstmal nachgefragt, nochmal auf der Gefühlsebene. Manu, auf einer Skala 1 bis 10, wie aufgeregt bist du?
Tatsächlich nur bei 5, weil ich ja Kathi schon kenne. Das macht es einfacher.
Und wie ist es bei dir, Kathi?
Schön. Ja, also jetzt, wo ich Manu so höre, steigt das auf jeden Fall ein bisschen. Und tatsächlich ist ja Aufregung auch was Tolles. Es gibt ja so ein prickeliges Gefühl, deswegen verstärke ich das immer selber noch. Also ich würde so sagen, ich habe mich da jetzt gerade so auf 4 bis 5 hochgepusht und ich denke mal, gegen Abend wird es dann doch auch eher 6, 7. Ja, aber eine schöne Aufregung im Sinne einer Vorfreude.
Vielleicht auch so ein pochendes Herz. Manu, wie war das bei eurer allerersten Begegnung? Wie aufgeregt warst du da?
Also da war ich bestimmt bei 8 oder 9. Da war ich total aufgeregt und stand unten und hätte mir am liebsten in dieses Haus wieder verkrochen, wo ich dann stand. Und ja, da war ich aber total nervös, weil ich einfach keine Ahnung hatte, ja, was auf mich genau zukommt und verstehen wir uns, obwohl wir natürlich schon telefoniert hatten. Und ja, also ich war doch ein bisschen so gefühlte Überforderung. Aber klar, ich habe mich trotzdem gefreut. Also das auf jeden Fall. Aber da war ich echt sehr, sehr, sehr nervös am Anfang.
Das war jetzt nicht eine ganze Nacht, sondern so eine erste Begegnung. Wurde es auch körperlich?
Ja, wurde auch körperlich. Das war ja auch mein Hauptziel natürlich. Aber ich habe dann auch erst was gemacht, damit wir uns ein bisschen kennenlernen können. Einfach damit man die Nervosität auch ein bisschen abbauen kann. Und dann haben wir natürlich auch gesprochen, wie gehen wir das Ganze an.
So eine Art Schlachtplan wirklich entworfen?
Ich sag mal, nur ein bisschen, einfach wie der Einstieg ist, weil man setzt sich ja nicht hin oder legt sie aufs Bett und dann geht's los ungefähr, sondern es war schon die Frage einfach, wie können wir uns natürlich auch körperlich kennenlernen einfach.
Und wie habt ihr das gelöst? Wie habt ihr das überlegt?
Also zuallererst haben wir ja wirklich zusammen was gemalt, um dann quasi miteinander reden zu können, ein bisschen erzählen zu können, von mir erzählen, dass sie ein bisschen erzählen kann, um sich einfach generell kennenzulernen, ein bisschen Nervosität abzubauen. Und dann haben wir eigentlich später beschlossen, dass, oder für mich auch selber ist es immer das Schönste, jemanden kennenzulernen über eine Massage eigentlich. Dass man den Körper des anderen quasi Stück für Stück abtasten kann, weil ich bin einfach auch ein Mensch, der gerne anfasst. Und das war eigentlich für mich wirklich ein perfekter Einstieg, muss ich sagen.
Oh, sehr schön. Und Kathi, ist das so eine im Grunde Konzeptarbeit, die du dir auch überlegt hast, ganz genau? Genau dieses auf Tuchfühlung gehen, erstmal übersprechen und dann auch körperlich?
Also ich habe über meine Ausbildung von Sexological Bodywork schon auch viele verschiedene so Methoden gelernt, also Körperarbeit. Tatsächlich ist es dann so ein bisschen wie bei anderen Sportarten, dass man halt weiß, was es für Aufwärmübungen gibt sozusagen. Aber dann ist es natürlich sehr, sehr in dem Moment davon abhängig, wie die Stimmung ist und vor allem, welcher Mensch mir da gegenüber ist. Also da muss ich einfach sehr flexibel sein oder freue ich mich auch immer über Anregungen. Man muss auch sehr kreativ sein, also man muss relativ spontan dann eben reagieren können auf bestimmte Wünsche oder Bedürfnisse. Und das Wichtigste ist eben, dass man da in Kommunikation bleibt, ne? Also einfach über Konsens zu schauen, worauf haben wir beide enthusiastisch Lust, wo spüren wir ein klares Ja. Und das kann man eben auch über den Körper ertasten, so Stückchen für Stückchen, ne? Und das hat super funktioniert und tatsächlich ist das natürlich auch eine Erfahrungsfrage. Ja, und mit der Zeit wird es dann immer organischer, habe ich den Eindruck.
Vielleicht auch ein bisschen mehr über dich, Manu. Du hattest in deinen 20ern erste sexuelle Kontakte zu Männern, aber noch keinen Sex. Das kam dann eher spät, erst mit Ende 30. Und über den Grund wollen wir jetzt gar nicht hier groß sprechen. Das spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. Aber als du dann diesen ersten Sex hattest, das war mit einem Mann, wir nennen nicht seinen echten Namen, wir nennen ihn Leo, da war dieser Mann auch im Grunde jemand, der vor dem Kontakt zu dir auch nicht so viele intensive sexuelle Erfahrungen hatte. Ihr wart so irgendwie auf einem Level eigentlich. Wie war es dann mit Leo, diese ersten Orgasmen zu erleben?
Der Weg dahin hat natürlich eine Weile gedauert. Wir hatten tatsächlich auf gewisse Weise doch viele Anfangsschwierigkeiten, die einfach mit der Unerfahrenheit zu tun hatten, aber auch bei Leo zum Beispiel, dass man auch zum Beispiel eine Erektion länger halten kann. Er war ja quasi, also er hat ja keine Beziehung gehabt, er kannte insofern Pornos und Selbstbefriedigung. Und dann zu merken, mit einer Frau ist es plötzlich ganz anders. Es ist anstrengender für den Mann, sag ich mal, körperlich anstrengender. Und insofern haben wir jeder so, also ich so ein bisschen mit den Orgasmusproblemen, die ich auch von mir kenne, gekämpft und eher mit der Erektion. Aber ja, es hat sich einfach immer besser entwickelt. Wir haben auch sehr offen drüber reden können. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass man einfach darüber redet und dann wird es auch immer schöner mit jedem Mal.
Ja.
Oder man probiert dann auch Neues aus.
Also da habt ihr euch beide, und das ist ja interessant, dass ihr beide eher unerfahren auf dem gleichen Level wart, wenn man so will, was das angeht, und euch dann beide daran getastet habt. Und das war alles vor deiner Krebsdiagnose, ne? Das ist ja alles so die Zeit davor. Und wenn wir jetzt auf das danach schauen, auch überhaupt deinen Krebs überhaupt nochmal richtig benennen, du hast ihn an der Vulva und an Lymphknoten, und es gab ja vor 3 Jahren auch eine Operation eben, die dazu geführt hat, dass Teile deiner Vulva entfernt worden sind, die Klitoris ist dadurch an eine neue Stelle gerückt. Auch da, wie schwer war es dann, diese Stelle wiederzufinden? Wo ist die Klitoris jetzt?
Also tatsächlich war das richtig schwierig, weil es gab damals 2 OPs. Nach der ersten war sie ungefähr, wenn ich jetzt mir vorstelle, sie ist normalerweise 12 Uhr, ist sie einfach den Zeiger ein Stück nach unten gerutscht, also immer noch 12 Uhr, aber weiter niedriger, befand sich dann in wie einer Art Höhle, aber war immer noch gut spürbar. Also tatsächlich konnte ich dann auch zwischen der ersten und der zweiten OP, da lagen ungefähr 1,5 Monate dazwischen, konnte ich dann auch testen und es funktionierte auch noch alles. Das war also erfreulich. Und nach der zweiten OP war plötzlich nichts mehr aufzufinden. Also diese Höhle war wieder weg und auch die Klitoris, wo vorher spürbar war, war auch erstmal nicht auffindbar. Ich war sogar bei meiner Frauenärztin und habe dann auch sie irgendwann gebeten, sie soll doch bitte mal gucken, ob sie das irgendwie sieht oder fühlt oder was auch immer. Es war auch die Frage, sind die Klitorisschenkel noch da? Und eigentlich sollte nichts wirklich, also es sollte zum Beispiel keine Nervenverbindung verletzt worden sein, hatte der Arzt gesagt. Aber die Frauenärztin hat mir auch nicht wirklich weiterhelfen können. Und tatsächlich war es dann so, dass ich also richtig depressiv geworden bin, weil mir diese Sexualität einfach fehlte und habe dann eigentlich wirklich nochmal meinen Arzt im Krankenhaus angeschrieben, dass es mir wirklich sehr schlecht geht und ich nochmal kommen möchte und er mir doch bitte ja helfen soll, wo die Klitoris ist. Und es war eigentlich dann schon eine etwas merkwürdige Situation. Ich dann also hin zu ihm und also klar, da ist immer natürlich Assistentin dabei und habe gesagt, sie haben mir doch gesagt, die Klitoris wurde nicht oder der Nerv der Klitoris wurde nicht verletzt, aber ich finde sie nicht und bitte zeigen Sie doch mal drauf oder tippen Sie mal drauf. Sie müssen doch ungefähr wissen, wo die ist. Und das hat er dann gemacht. Also seitdem weiß ich, dass die Klitoris jetzt ungefähr auf 10 Uhr liegt, wenn man die Uhr sich anguckt, vorher also auf 12. Jetzt ist sie also nach weiter unten und Moment, wenn man von vorne guckt, das ist links gerutscht und liegt aber tiefer. Und tatsächlich ist es so, dass ich sie so nicht spüren kann, also wenn ich anfasse, aber durch Stimulation, dann merke ich auch eine Reaktion. Mhm. Also es war wirklich ein bisschen witzig zu sagen, bitte zeigen Sie mir oder tippen Sie mal bitte drauf, wo sie jetzt ist, damit ich weiß, wo ich hinlangen muss quasi.
Ja, es klingt nach einer absurden Situation. Ich muss gerade daran denken, dass vor ein paar Wochen gab es diese Meldung, dass ein Amsterdamer Forschungsteam zum ersten Mal eine 3D-Kartografie der Klitoris gemacht hat. Und ehrlicherweise finde ich ja, es gehört zum Service eigentlich fast dazu, wenn man genau in der Region operiert wird, vorher zu erfahren, und was ist eigentlich mit meiner Lust danach in der Ecke und wie könnte sich das wie verschieben? Und klar, vielleicht wissen Ärztinnen und Ärzte das heutzutage nicht so genau oder in Folge der OP wird erst etwas entschieden währenddessen oder so. Aber gerade wo du das jetzt nochmal erzählst, habe ich dieses Bild vor Augen mit dieser Kartografie und denke mir, naja, wäre schon interessant. Es ist ja so, wie wenn man am Bein operiert wird, will man ja auch wissen, kann ich danach wieder gehen oder nicht, ne?
Ja, also das ist richtig. Das wurde wirklich total vernachlässigt. Mhm. Also auch nach der ersten OP, ich hatte noch gar keine Ahnung, wo die Klitoris sein würde. Ich habe den OP-Bericht durchgelesen und habe den mir geben lassen. Da stand aber überhaupt nichts dazu drin, wo was hinverlegt worden ist. Ich konnte es ganz lange Zeit nicht angucken, den Arzt auch nicht gleich sprechen. Mhm. Ich habe Assistenzärzte gefragt, die haben gesagt, ah, die waren nicht dabei, die wissen es nicht. Also das fand ich ganz, ganz, ganz schwierig für mich.
Und du hast ja auch gesagt, es hat dich so bedrückt, du sprichst von Depression und jetzt kommt dann auch die Stelle, wie ihr beiden euch überhaupt kennengelernt hast, weil du hast dann Hilfe gesucht bei einer Sexologin, bei Johanna Pantel und sie hat dann auch den Kontakt zu Katharina Kraus, zu Kathi vermittelt. War dann so ein spezielles Seminar nach den Krebs-OPs wieder sozusagen Wege zur eigenen Sexualität zu finden. Hat dir das geholfen, Manu?
Ja. Also ich bin wirklich durch meine Frauenärztin, die durch Zufall so einen Flyer bekommen hat, weil dieses Seminar ist ja Online-Seminar gewesen und in Berlin, also sitzen ja die beiden Sexologinnen, die Johanna und die Angelika. Und ich hatte echt nicht gedacht, dass ich wieder Hoffnung schöpfen könnte, sage ich mal. Und in dem Seminar war es so, dass ich zum einen wirklich erstmal auch über die Vulva an sich aufgeklärt worden ist, weil tatsächlich kannte ich selber auch nicht die genauen Bestandteile oder auch, dass es diese Schenkel gibt. Also da war ich doch ein bisschen, einfach, ich wusste es nicht. Also ich habe es, man hat es in der Schule irgendwie ja nicht wirklich gelernt oder früher hat man es auch falsch beigebracht. Hm. Es gab dieses genaue Bild der Vulva gab es gar nicht und dann gab es auch nachher Körperübungen oder auch Ideen, wie man nachher wirklich sich der Lust wieder nähern könnte. Und ich hatte zum Glück, oder nein, ich muss sagen, ich hatte erst, also bei dem Seminar wurde mir erstmal klar, was ich verloren habe. Also ich habe wirklich am zweiten Tag habe ich wirklich mal richtig weinen müssen, habe natürlich Kampf ausgemacht, weil mir klar wurde, wie viel ich verloren habe oder wie wichtig mir diese Sexualität ist. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe keine Probleme, mich zum Beispiel anzufassen. Das war bei anderen ganz anders. Die konnten sich kaum selber anfassen. Und ich habe dann deshalb gewusst nach dem Seminar, ich muss auf jeden Fall daran weiterarbeiten. Bisher ist es gibt Hoffnung, dass ich wieder so eine Sexualität wie früher leben könnte oder auf andere Weise Orgasmus bekommen könnte und habe dann wirklich mit der Johanna angefangen, privat, also über Sexualberatung quasi weiterzuarbeiten.
Und dann im Grunde in dem Zuge hast du dann Kathi kennengelernt oder da wurde der Kontakt vermittelt. Und vielleicht, Kathi, auch wichtig zu wissen, du machst es eben nicht zum ersten Mal, so eine Sexualbegleitung als Sexologin für Krebserkrankte. Vielleicht kannst du schildern, was ist da eigentlich so eine Herausforderung, dass da sehr hohe Erwartungshaltungen vielleicht auch an einen sind und man kann nicht alle Wünsche erfüllen? Oder geht es auch darum, den Blick eben weg von beispielsweise der Klitoris zu richten auf andere erogene Zonen?
Mhm. Tatsächlich empfinde ich jetzt nicht so einen hohen Erwartungsdruck. Eigentlich eher im Gegenteil, der liegt bei der anderen Person. Also viele Menschen stellen den so an sich selbst, dass sie jetzt funktionieren müssen. Und also die Sensibilität ist einfach da, glaube ich, das Ausschlaggebende, dass man schon auch immer noch als ja Menschen sieht und zusammen das Leben genießen zu können in dem Moment. Das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, jemanden daran zu erinnern, du bist ein Mensch und du hast menschliche Gefühle und Bedürfnisse und die sind jetzt gerade wichtig und es ist jetzt gerade irgendwie vielleicht dann eher im Hintergrund bestimmte Verletzlichkeiten dann immer verdecken zu müssen, irgendwie funktionieren zu müssen, sondern eigentlich das darf schon alles mit da sein, ne? Also auch mit dem Schmerz zu arbeiten oder auch mit anderen Gefühlen wie Trauer umzugehen. Also es ist sehr, sehr viel Begleitung auf emotionaler Ebene und ja, das ist auch das, was mich sehr berührt an der Arbeit, dass ich einfach das Gefühl habe, dass die Menschen sich dann wieder ein bisschen lebendiger fühlen für den Moment und das ist irgendwie ein großes Geschenk, was ich da bekomme, irgendwie daran teilhaben zu dürfen.
Und es ist ja eben auch dein Geschlecht, das eine Rolle spielt, weil Manu, es war ja dein expliziter Wunsch, zum ersten Mal auch wirklich einer Frau körperlich näher zu kommen. Du hast eben schon geschildert, du hast spät Erfahrungen mit Sexualität gesammelt, erst Ende 30 warst du da, also es sind so 5-6 Jahre her mit dieser Freundschaft plus mit einem Mann, das hat auch länger gedauert. Wie war das, vielleicht kurz bevor ich dazu komme, zu diesem Wunsch, und der Gedanke jetzt auch Erfahrungen mit einer Frau zu sammeln. Kurz vorher, wie war das eigentlich nach den OPs mit dem Mann? Wie war das mit Leo? Wie hat das da weiter funktioniert oder eben nicht?
Also erstaunlicherweise hatte Leo erstmal keine Ängste anzufassen, hinzugucken. Obwohl er normalerweise eigentlich bei, ich sage mal, Wunden eher empfindlich ist. Also da war ich doch froh, dass er da keine Ängste hatte, wie gesagt, es anzufassen, anzuschauen. Aber was ganz, ganz, ganz lange gedauert hat, er hat immer wieder angefangen oder versucht, da zu stimulieren, wo quasi die Klitoris vorher saß.
Ja.
Das war ja zugenäht worden. Das heißt, es war auch eine Wunde, die, ich glaube, es hat schon 2 Jahre ungefähr gedauert, bis es wirklich zugewachsen ist. Und ich musste also ihm immer wieder sagen, du, da ist nichts, da gibt es nichts mehr zu stimulieren. Und du müsstest eben ein bisschen mehr nach unten und ein bisschen mehr nach rechts zum Beispiel oder links. Und also das war, glaube ich, für ihn sehr schwer umzulernen, weil er natürlich auch die Klitoris nicht spüren kann, genauso wenig wie ich. Ich glaube, das macht es nochmal schwerer, weil da eben nicht dieser, ich sag mal, Rubbel ist, der schon automatisch rausguckt, sondern wirklich er das nicht spüren kann. Und dann nachher quasi nach meinen Anweisungen reagieren muss. Und also das hat für ihn lange gedauert, umzulernen.
Was ich, ja.
Aber ich fand ihn gut,
ja.
Dass er da, ich habe öfter mal hieß es dann, du, wir müssen üben, kommst du vorbei? Ja, also da war immer bereit.
Okay, genau. Was ich eigentlich fragen wollte ist, auch wenn du spät zur Sexualität gefunden hast, war es dann auf jeden Fall auf einen Mann gerichtet, diese Erfahrung, die du gesammelt hast. Und meine Frage wäre eigentlich auch, warum hast du da in dieser Phase mit Ende 30 nicht auch Frauen kennengelernt? Also was war da die Hürde? War es der Ort, wo du wohnst vielleicht, wo du da nicht so viel Angebot hast? War vielleicht auch so eine Frage wie queer sein ein Tabu in deinem Kopf?
Ein Tabu war es nicht. Tatsächlich habe ich erst letztens mit der Johanna eigentlich rausgefunden, warum ich nicht schon früher nach Frauen gesucht habe, obwohl ja eigentlich ich schon, sage ich mal, mit Anfang 20 gemerkt habe, dass ich den Frauenkörper also eigentlich viel, viel schöner finde, vom Ästhetischen her. Aber wir haben dann festgestellt, die Ursache liegt darin tatsächlich, dass ich einfach schon von Kind an von meinen Altersgenossen einfach ausgegrenzt worden sind. Ich wurde nicht angenommen. Und dadurch hatte ich natürlich das Gefühl, eine Frau könnte mich nie und nimmer attraktiv finden. Also auf die Idee kam ich gar nicht. Gerade weil ich auch übergewichtig bin, habe ich immer gesagt, ja, wer sollte mich denn mögen? Und das war auch deshalb überhaupt generell für mich eine neue Erfahrung, dass der Leo mich einfach so angenommen hat, wie ich bin, egal wie viel Kilo mehr oder ich weniger hatte. Das war also wirklich, weil ich einfach gedacht habe, mich könnte keine Frau mögen oder also körperlich anziehend finden oder mit mich anfassen wollen. Deshalb ist es tatsächlich erst in die Richtung Freundschaft Plus gegangen mit einem Mann. Und wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass der mich so einfach wollte, sage ich mal, oder immer noch will.
Ja, spannend, dieses, was man sich selber in den Kopf setzt, in so jungen Jahren auch. Ne?
Mhm. Ja.
Wir haben jetzt sehr viel über die Klitoris und wo ist sie jetzt und so weiter gesprochen. Kathi, vielleicht auch nochmal die Frage hin. Generell bei Sexualassistenz geht es ja auch manchmal vielleicht genau darum zu verstehen, was für Zonen am Körper, was für Berührungen können einem total gut tun. Plötzlich wird das Ohr ganz spannend oder andere Regionen des Körpers. Wie sehr siehst du da auch so deine Rolle, dass du jetzt nicht nur den Frauenkörper mitbringst, sondern auch dieses Wissen um der Körper ist eine Zaubermaschine, die man auch ganz unterschiedlich, dem man was Gutes tun kann.
Also meine Aufgabe ist eigentlich, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und auch kreative Angebote zu machen, um eben auch so ein bisschen die Erfahrungen zu erweitern. Und das ist sehr, sehr individuell. Also wo jetzt genau die erogenen Zonen sind, das ist eigentlich der Spaß, das rauszufinden. Das ist bei den einen das Ohr, bei den anderen die Kniekehle und bei doch auch sehr vielen natürlich so um die Hauptnervenenden herum, bei den Genitalien oder auch bei den Brustwarzen, am Nacken. Und da gibt's ja auf jeden Fall ein paar angelegte erogene Zonen, sagen wir mal so. Und natürlich kann auch alles erotisiert werden auf unterschiedliche Arten und Weisen, also zum Beispiel eine langsame, sachte Berührung oder mit etwas Druck auf die Tiefenmuskulatur wird auf jeden Fall die Wahrnehmung verändert haben im Vergleich zu einem Rubbeln oder Reiben oder Klatschen. Ne? Also das sind einfach sehr unterschiedliche sensorische Erfahrungen und da gilt es einfach so ein bisschen sich auszuprobieren und einfach so auch sich vorzutasten, immer wieder einzuchecken, wie hat sich das angefühlt oder vielleicht Feedback zu geben. Ne, das war jetzt gut, davon möchte ich mehr, davon möchte ich weniger. Und dann ist es einfach immer ein sehr individuelles Rezept eigentlich.
Manu, hast du ein bisschen auch Sorge, ähnlich wie mit diesem Trauern um die sexuellen Möglichkeiten, als ich die Klitoris noch hatte, diesen Gedanken, den du da hattest, dass du nach so einem Abend plötzlich auch ganz viel trauerst, vielleicht um, was hätte ich für andere Frauen kennenlernen können, was hätte ich da für ein Leben haben können, Erfahrungen mit Frauenkörpern und Frauen überhaupt als Mensch, natürlich nicht nur der Körper.
Also tatsächlich ist es so, dass es mir nach dem ersten Treffen schon ging, dass ich eigentlich so begeistert war, wie anders sich, also angenehm anders sich eine Frau anfühlt und auch wirklich gedacht habe, schade, dass mir die das entgangen ist, das schon früher zu probieren. Gerade weil Leo und ich ja schon mal auch die Idee hatten, aber hatten es noch nicht umsetzen können, eine Frau zu finden. Und also mir ging es tatsächlich so. Ich war wirklich am Abend oder auch am nächsten Morgen nach dem ersten Treffen, war ich wirklich schon ein bisschen traurig. Und das war dann aber nachher auch wieder so der Gedanke oder deshalb der Ansatz, ich möchte Katharina nochmal treffen, ich möchte noch ein bisschen weiter rumprobieren. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir noch machen könnten. Weil, wie gesagt, die Zeit zurückdrehen kann ich nicht, aber ich kann eben, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen was von dem Schönen, was ich vielleicht verpasst habe, quasi noch nachholen.
Und wie sieht der Einstieg heute Abend aus? Also ich glaube, feststeht, dass Manu, du hast ein Zimmer für euch gebucht, nicht in den eigenen vier Wänden. Mhm. Hat das auch einen besonderen Grund, damit es ein besonderer Anlass ist, oder?
Bei meiner Wohnung ist es tatsächlich so, dass ich schon bei der Räumung dabei bin und ich finde es tatsächlich auch angenehmer, woanders zu sein, weil ich da, glaube ich, auch besser abschalten kann, wie wenn ich jetzt alles von mir Gewohnte um mich herum hätte.
Klar, das kann man, glaube ich, komplett nachvollziehen. Und gibt's, Kathi, von deiner Seite schon irgendwie eine Form von Einstieg, die du geplant hast? Ob es sei es eine Massage ist oder Malen oder irgendwas Besonderes? Oder willst du es jetzt vielleicht gar nicht verraten, was der Einstieg ist?
Also ich kann das erzählen, was Manu und ich schon besprochen haben, auch so inspiriert vom letzten Mal, weil eben manche Fragen noch offen geblieben sind. Oder ich hatte ein paar Toys dabei, die wir dann nicht ausprobiert haben. Seile habe ich dabei, Schokosoße habe ich dabei. und es ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen ein Repertoire einfach an verschiedenen Dingen. Und dann am Ende schaut man einfach, was sich in dem Moment gut anfühlt. Das kann man nicht immer vorher alles planen.
Vielleicht, Manu, holst du auf dem Weg noch Erdbeeren, das passt gut zur Schokosoße. Nur so eine Idee von mir noch.
Ja, ich werde so einiges Essbares nachher rüberbringen.
Ah, guck mal. Und dieser Punkt, den Kathi angesprochen hat, Manu, wie schützt du dich davor, zu hohe Erwartungen zu haben?
Ich glaube gar nicht, dass ich zu hohe Erwartungen habe oder hatte. Weil ich doch erstmal eine Hemmschwelle hatte, so nach dem Motto, wie weit traue ich mich überhaupt zu gehen? Also das war für mich eher dann schwierig. Traue ich mich wirklich, einfach mal wirklich anzufassen, hinzuspüren? Also insofern ist es wirklich eher so ein bisschen die eigene Unsicherheit, die ich überwinden muss und war aber einfach so positiv überrascht nach dem ersten Mal, dass ich also nicht glaube, dass ich jetzt irgendwie enttäuscht werde oder weiß ich nicht, weil wirklich das Spüren, das ist wirklich das Wichtigste. Mhm. Kathi hat zum Beispiel auch ganz oft gesagt, Augen mal zumachen dabei und das ist also ich glaube gar nicht, dass ich so hohe Erwartungen haben könnte, weil wirklich Kopf abschalten, das ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht zu viel nachdenken und ich glaube, dann kann es einfach nur gut werden.
Vielleicht letzte Frage an euch beide. Erstmal Kathi, was hoffst du, was heute Abend passiert?
Ich habe immer gar keine Hoffnung oder Erwartung, dann bin ich immer so offen wie möglich, um mich einfach vom Leben überraschen zu lassen und einfach Überraschungen zu genießen. Also auch das ist so ein bisschen die Magie für mich im Leben, aber natürlich auch in solchen Begegnungen. Das hat halt diesen Reiz, einfach nicht so viel darüber nachzudenken, nicht so viel präkonzeptuelle Vorstellungen zu haben, sondern mehr zu fühlen, in dem Moment präsent zu sein und was auch immer dann passiert, wird dann für mich auf jeden Fall eben sehr magisch. Ich denke, es ist eine Magie, die das hat.
Manu, wie ist es bei dir? Was hoffst du, was passiert? Oder vielleicht auch, dass niemand eine Lebensmittelunverträglichkeit hat oder sowas. Ne?
Also ich habe zum Beispiel schon gefragt, was Kathi so mag und was nicht. Also insofern sind wir da auf jeden Fall, was die Schokolade betrifft, auf der gleichen Wellenlänge. Und ansonsten habe ich ja, wie gesagt, mir einfach ein paar Gegenstände gewünscht, die sie einfach nochmal mitbringen kann. Und dann ist es wirklich so, das würde ich einfach spontan entscheiden lassen oder fragen, was kennt sie, was kann man so machen? Und dann überlegen, ach, würde ich das mal probieren oder auch nicht? Also ich bin da eigentlich auch so, dass ich gar nicht so viel drüber nachdenke, sondern wir nutzen die Zeit und den Raum und die Gegenstände, sagen wir mal, die wir haben und gucken mal, was sich damit anfangen lässt.
Okay. Wir hören uns morgen dann wieder und dann sehen wir eben, was aus diesen Gedanken und den Wünschen und so geworden ist. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall von Herzen eine schöne Begegnung.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke und bis morgen. Jetzt sprechen wir aus technischen Gründen doch 2 Tage nach dem Treffen von Manu und Kathi, jetzt wo beide wieder zu Hause sind. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Fast zeitgleich. Oh, vielleicht fange ich an. Ja, wie war eure Nacht, Manu? Wie war es für dich?
Emotionsgeladen in alle Richtungen, in fast alle Richtungen, aber auch sehr sinnlich und genüsslich. So würde ich es eigentlich beschreiben.
Du hast ja auch schon eine Nacht drüber geschlafen, hast du nochmal davon geträumt?
Nein, aber ich musste doch ein bisschen das Ganze verdauen und heute Morgen sind tatsächlich auch ein paar Tränchen geflossen. Das gehört einfach, ja, weil es doch einfach ein paar Gefühle mehr gab oder Emotionen, die damit zusammenhängen. Mhm. Ja, also man darf gespannt sein, was ich dazu noch erzähle.
Okay, die Tränchen, okay, da will ich natürlich gleich mehr wissen. Aber Kathi, wie war es für dich?
Ja, ich bin ja dann so mitgeschwungen und das ist auf jeden Fall auch manchmal sehr berührend und hat mich jetzt auf jeden Fall auch noch nachträglich so mit begleitet, so als Nachklang in meinem Tag. Hm.
Was war denn so deine Rolle, Kathi, nochmal, um es wirklich zu verstehen, als Sexualassistentin? Also wie hast du das versucht, die Gefühle und Emotionen von Manu zu begleiten?
Also ich habe einfach auch viel zugehört, vor allem. Ja, Manu hatte halt gefragt, wie Frauen eigentlich so miteinander Sex haben, jetzt im Vergleich zu anderen Menschen. Und da konnte ich auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten. Oder ich hatte eben mehrere Tools, sage ich dabei, wo wir dann einiges Neues ausprobieren konnten miteinander. Und sie hat einfach sich gewünscht, da irgendwie noch weiter zu erforschen in der Richtung. Und ihr Wunsch war auch ganz ausdrücklich, sich irgendwie ganz verbunden zu fühlen, weil sie das aus der Sexualität mit Männern kennt, bei penetrativem Sex. Und dadurch inspiriert hatte ich einen Strap-on mitgebracht und auch so einen besonderen, den man sich dann einführt als penetrierende Person. Und solche Toys anzuwenden oder Menschen irgendwie kreativ irgendwie neue Erfahrungen zu ermöglichen, das ist, glaube ich, meine Aufgabe.
Manu, das hattest du ja auch erzählt, dass das so mit bei deinen Wünschen dabei ist, Dinge auszuprobieren. Magst du erzählen, was du ausprobiert hast, wie sich das für dich angefühlt hat?
Also bevor es zu diesem speziellen Toy ging, was ich auch noch gar nicht kannte, habe ich mich eigentlich erst an der Schokosauce probiert. Ich habe festgestellt, dass es für mich doch so ein bisschen schwierig war, zum Beispiel eine Brustwarze, also die Brustwarze von Kati zum Beispiel, wollte ich schon gerne mal gucken, wie fühlt sich das an, wenn man die einfach küsst oder einfach in den Mund nimmt, ein bisschen dran saugt, ein bisschen dran knappert. Und damit es für mich einfach ein bisschen leichter ist, sich doch so ein bisschen zu überwinden, weil ich da einfach doch irgendwie Angst hatte, haben wir dann Schokosauce genommen und ich liebe ja Schokosauce. Insofern war das dann ein sehr genüsslicher Einstieg und auch sehr, ja, also es ging auch dann ohne Schokosoße wirklich so, dass ich das sehr angenehm fand und ja, also da auch ganz vorsichtig war, auch mich gar nicht getraut habe, erst gleich auch mal ein bisschen zu knappern oder so, weil ich das eben von Männern doch manchmal kenne, dass sie da etwas rabiat sind. Und also das war schon mal auf jeden Fall ein super toller Einstieg, muss ich sagen. Wir hatten dann später auch Spaß, sage ich mal, mit so Knister- oder Knallbrause, wenn du weißt, was es ist.
Ja, das kenne ich noch früher vom Schulhof-Kiosk. Ja, ja, klar.
Das kennt man ja noch aus der Kindheit und das hatte Kati dabei. Und es war also, ist dann sehr lustig, wenn das beide im Mund haben und man sich dann küsst und die Geräusche hört. Also da gab es einiges zu lachen.
Das habe ich auch noch nie gemacht. Guck mal, habe ich jetzt auch Inspiration bekommen. Das habe ich auch noch nie ausprobiert, glaube ich.
Nee, also wie gesagt, das fand ich echt eine super Idee, weil ich kannte das bisher nur so mit so Apfelring, also sauren Apfelring zum Beispiel. Das ist auch sehr, sehr lecker, wenn man einfach so dieses Süße und Saure hat und dann wirklich dann den anderen küsst dabei. Und dann, wie gesagt, hatte Kati auch dieses Slap-on dabei, wo ich noch nie gesehen habe, dass wirklich das zum einen bei denen, der nachher penetriert, also dass sie sich das selber einführt und dann auch wirklich mich als Frau penetrieren kann, weil ich ihm gesagt habe, was ich eben wirklich beim Sex mit einem Mann sehr intensiv mal finde, ist, wenn er einfach in mir drin ist, diese extreme Verbindung, also einfach diese Nähe, das natürlich mir auch irgendwie gewünscht habe, dass oder gefragt habe, gibt es das auch irgendwie zwischen Frauen? Ich habe es auch vorher angefasst. Es ist schon sehr weich, aber es fühlt sich natürlich am Anfang auch noch an wie ein Dildo, sag ich mal. Aber diese Verbindung, die man dann mit der anderen Person hat, die ist schon also sehr, sehr nah und das hat wirklich auch Spaß gemacht, war ja erotisch, lustvoll. Also das war wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Erfahrung, würde ich sagen. Mhm.
Ich wollte auch fragen, was war anders zu den Erfahrungen mit Leo? Von dem hast du uns ja erzählt, der Mann, mit dem du in den letzten Jahren deine Erfahrungen gesammelt hast.
Also zum einen war es wirklich so wieder die Feststellung, dass die Haut, zumindest von Kati, ist super weich. Also einfach diese Weichheit, die ich vom Mann nicht so kenne, das ist was, wo ich immer total faszinierend finde. Und dann ist es so, dass wir auch einfach viel langsamer vorgegangen sind. Also wirklich auch gerade, wo ich dann diese Brustwarze probiert habe, also wirklich mit dem Mund zu erkunden, ich dann auch vorsichtig war, langsam war. Ich habe dann irgendwann zu Kati gesagt, also eigentlich könnte ich deinen ganzen Körper jetzt wirklich probieren und das würde aber wahrscheinlich Stunden dauern. Das wollte man natürlich nicht oder ich zumindest nicht. Einfach, dass man sich mehr Zeit lässt, weil ich einfach das wirklich sehr, ja, sinnlich, genussvoll, interessant, spannend fand. Also das ist wirklich so, dass ich da gar nicht so die Eile hatte, wie ich manchmal beim Mann empfinde oder der Mann selber dann auch schneller vorangeht. Also das empfand ich als sehr großen Unterschied. Mhm.
Diese Gefühle, die Manu beschreibt, Kati, würdest du sagen, das verwundert dich gar nicht? Das hörst du öfter in deiner Rolle als Sexualassistentin?
Also das freut mich sehr oder das sind eigentlich die Reaktionen, die ich mir ein bisschen erwünsche. Wenn Menschen irgendwie spannende, interessante Dinge entdecken dürfen und das dann irgendwie auch noch lustvoll, erotisch oder in irgendeiner Weise auch mit Spaß verbinden. Und ja, also ja, das höre ich schon öfter, aber das ja freut mich jedes Mal wieder aufs Neue. Da ist ja jeder Mensch auch anders.
Ja. Und Manu, dein Körper, gerade die Vulva, das hast du uns ja auch beschrieben, ist durch den Krebs verändert. Wie war da dein Lustempfinden?
Also das ist tatsächlich das, was jetzt auch die Tränen heute Morgen noch verursacht hat oder auch Gefühl von teilweise Enttäuschung oder auch Frustration an dem in der Nacht oder an dem Morgen, weil ich festgestellt habe, dass wirklich, also ich bin ja schon generell eingeschränkt ein bisschen von der Empfindsamkeit aufgrund der OPs bei der ersten Erkrankung vor 3 Jahren. Und ich habe aber gemerkt, dass die Erkrankung, also die OPs vom letzten Jahr, dass da sich ein gewisses Taubheitsgefühl entwickelt hatte. Obwohl die OP in der Leiste war, ist es wirklich so, dass ich teilweise im Vulva-Bereich ein leichtes Taubheitsgefühl habe. Und das hat sich tatsächlich, weil jetzt im Leistenbereich irgendwas wächst, sage ich mal, hat sich das ausgebreitet. Also ich habe wirklich deutlich merken müssen, dass ich teilweise in manchen Bereichen gar nichts empfinde. Deshalb war ich dann wirklich sehr traurig oder traure jetzt ein bisschen darum, was mir einfach noch mehr genommen worden ist. Also das war tatsächlich das, womit ich jetzt ein bisschen zu kämpfen hatte und ja, aber auch die Trauer zulassen konnte. Aber wie gesagt, ich betrauere das, dass sich der Krebs doch jetzt deutlich mehr auswirkt.
Kathi, wie siehst du das, wenn du das hörst?
Ja, das ist manchmal auch sehr herausfordernd, wenn man dabei ist und ja, Menschen in Trauer erlebt. Ich finde es immer auch wichtig, mich dann insofern abzugrenzen, dass ich es auch noch schaffe, so aufmerksam und präsent wie möglich für Manu da zu sein. Also es geht ja da auch um sie und ihre Gefühle. Genau, und meine Gefühle sind da eher hintergründig, aber da arbeite ich natürlich auch mit. Also innerhalb von mir spielen sich natürlich auch Gedankengänge ab, wie zum Beispiel so ein kleines Schuldgefühl, was sich manchmal einschleicht, wenn ich dann eben da gar keine Probleme habe und gar keine Schmerzen. Und dann versuche ich das auch umzuwandeln, weil das hilft ja auch niemandem, wenn ich jetzt Schuld oder Trauer fühle für meine Lust. Das soll ja unabhängig voneinander sein. Aber es ist ja auch eine ganz gewöhnliche Reaktion, dass man, wenn man empathisch ist, auch mitfühlt. Und das ist auch bis zum gewissen Maß, denke ich, hilfreich. Oder ich checke da auch mit Manu ein, was sie dann braucht. Und sie hat auch ganz lieb dann auch gesagt, ja, also ich freue mich ja auch für dich. Oder das Schöne war dann zu sehen, dass es ihr auch Lust bereitet, meine Lust zu sehen oder zu erfahren, wenn sie quasi das hervorruft bei mir. Und dann ist es ja eine andere Form von Lust. Und wir konnten uns auch sonst eigentlich darum herum ganz gut, ja, miteinander einpendeln, dass wir bestimmte andere Dinge, schöne Dinge gemacht haben, die sich gut anfühlen.
Gerade als Sexologin begleitest du ja dieses Thema Sexualität auch bei krebserkrankten Menschen. Und vielleicht auch an euch beide gerichtet die Frage, ist eben die Sexualität erkrankter Personen tabuisierter als bei Gesunden?
Würde ich auf jeden Fall schon sagen. Ich habe schon allein daran gemerkt, wo ich natürlich die Erkrankung direkt an der Vulva hatte und gefragt wurde von anderen, ja, was hast du denn für einen Krebs? Wenn ich es dann gesagt habe, dass dann so ein bisschen betretenes Schweigen war, weil das ja im Intimbereich ist, sage ich mal, und die dann natürlich gar nicht mehr wissen wollten. Ich habe es dann teilweise trotzdem erzählt, weil es mich bewegt hat oder weil ich auch zeigen wollte, man kann trotzdem über Sexualität reden, dass das eigentlich kein Tabuthema sein sollte.
Lust ist einfach für jeden Menschen, egal ob in Gesundheit oder Krankheit, kurz vor dem Tod oder wann auch immer, in welchem Lebensabschnitt, Lust und Sexualität gehören zum Leben. Und wenn ein Mensch sich wünscht, das auszuleben, dann finde ich das ganz wichtig, dass man das wertfrei begrüßt und willkommen heißt und Gespräche darüber zulässt und zuhört, und das eben nicht tabuisiert, damit es auch ja, besprechbarer wird. Und dadurch ist es dann auch viel einfacher, wenn man sich mit Menschen austauscht, sich dann seinen Bedürfnissen und Begehren zu nähern.
Du hast das ja in Teilen gemacht, Manu, indem du im Grunde diese Hilfe gesucht hast bei diesen Gruppen, bei den Sexologinnen, die dich überhaupt zu Kathi dann quasi geführt haben. Würdest du sagen, dieser Austausch vielleicht auch mit anderen Erkrankten, das war hilfreich für dich?
Also auf jeden Fall. Es war total hilfreich, weil ich weiß, ich bin wirklich in eine richtige Depression gefallen nach der ersten OP, weil wirklich irgendwie fast gar nichts mehr ging und ich auch einfach komplett allein gelassen worden bin und auch ja generell diese Erkrankung an der Stelle gar nicht kannte. Und wenn man dann eben liest und hört, wie es anderen geht, dass es denen ähnlich ging und dann natürlich auch, wo ich dann mit der Sexologin dann einfach weitergearbeitet habe, das war, also es hat mich echt gerettet. Ich habe dann echt Hoffnung geschöpft, dass es doch gehen könnte, dass ich Sexualität weiterleben kann. Weil ich wirklich plötzlich das Gefühl hatte, mir ist was ganz, ganz Wichtiges weggebrochen und dann wirklich dadurch wieder Hoffnung bekam und wirklich daran aktiv gearbeitet habe und eigentlich froh bin, wie viel wirklich wieder ging oder noch geht. Also da habe ich doch, würde ich auch sagen, Glück, weil ich das wirklich aktiv angegangen bin.
Jetzt hast du eben noch einige Facetten mehr in dieser Nacht mit Kathi nochmal kennenlernen dürfen. Vielleicht nochmal an dich, Kathi, wie war es für dich zu wissen, dass deine Klientin, also dass Manu ja bald sterben wird, dass diese Nacht zu ihren letzten Wünschen gehört?
Also zum einen ist es glaube ich, wichtig, professionelle Distanz zu wahren, um den Raum halten zu können für die Trauer oder auch andere Gefühle, die Manu begleiten in ihrem Lebensabschnitt. Und dadurch, dass es sich so dem Ende zuneigt, dass das eine tödliche Krankheit ist und wo man weiß, dass es da eben keine Umkehr gibt, ist es natürlich trotzdem menschlich und emotional eine ganz schwierige und berührende Geschichte. Und ich denke aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man ja da auch gerade nah an den Menschen dran ist und sich derer Gefühle annehmen kann und da auch empathisch mitschwingt, damit man eben nicht alleine gelassen wird in so einer wichtigen Zeit von Trauer und Tod. Und tatsächlich in diesem Prozess so als letzter Wunscherfüller zu gelten, ist für mich eine große Ehre. Und das hat sich auch als großes Geschenk angefühlt, eben sie da begleiten zu dürfen, weil das ja auch eben eine schöne Angelegenheit ist. Und ich denke da nicht so viel an das Morgen oder wenn die Person dann nicht mehr ist, sondern für mich ist wichtig, in dem Moment, in dem wir zusammen sind, ist sie ja vollkommen lebendig. Und dann sehe ich sie als die lebendige Person, die sie ist in dem Moment. Unabhängig von Krankheit.
Manu, was sagst du dazu, wenn du Kathi hörst?
Also für mich war es auch so, dass ich dann gedacht habe, für mich war es ebenfalls ein Geschenk, dass ich überhaupt das erleben dürfte oder noch erleben dürfte, weil ich schon denke, viele werden sowas nie in ihrem Leben erleben dürfen oder kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, in diese Richtung zu forschen oder nochmal zu überlegen, was möchte ich gerne probieren. Und es war ja auch so, dass die meiste Zeit, wie gesagt, meine Erkrankung gar keine Rolle gespielt hat. Das ist mir wirklich dann erst am Schluss klar geworden. Und ich habe eben auch heute Morgen dann so gedacht, weil ich möchte natürlich nicht, dass die Trauer so überhand nimmt, dass ich natürlich dann auch froh bin, dass meine Zeit begrenzt ist, weil ich weiß, das, was ich jetzt verliere, darunter werde ich jetzt nicht mehr so lange leiden müssen, weil ich glaube, wenn es noch sehr lange gehen würde, wäre es für mich schwierig, einfach zu merken, okay, ich kann einen gewissen Teil der Sexualität nicht mehr leben. Also insofern ist es wirklich nochmal ein riesengroßes Geschenk, was ich bekommen habe.
Ja, und wir wollen eigentlich eben nicht unbedingt den Tod so in den Vordergrund rücken. Und dennoch frage ich mich, habe ich richtig gemerkt, nach dem ersten Gespräch mit euch beiden, hatte ich so das Gefühl, Manu, du hast irgendwie, du strahlst es zumindest nicht aus, als würdest du keine Angst vor dem Tod haben. So wie du redest, deine Wünsche abarbeitest und angehst, aktiv, so vital klingst. Kann ich dich das fragen, wenn das okay ist für
ja,
dich?
Natürlich.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nein, ich habe gar keine Angst vor dem Tod. Also das ist was, wo ich mich wirklich tatsächlich vorrangig freue, weil es eine Erlösung sein wird. Und es macht mir auch gerade einfach zum Teil viel Spaß, noch Sachen vorzubereiten oder meine eigene Ode zu bemalen, ist gerade was, was mir echt Freude bereitet. Und tatsächlich war es wirklich so, man hat mich jetzt, also ich glaube, gestern und heute das erste Mal wirklich auch mit gewissen Trauer mal erlebt. Das war also auch für mich jetzt neu, wo ich immer gedacht habe, Mensch, musst du doch auch mal irgendwie selber traurig sein oder wie das Umfeld um dich herum, aber war wirklich jetzt das erste Mal und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ich bin eigentlich froh, dass es mir nicht früher so gegangen ist, dass ich die ganze Zeit wirklich sehr positiv durch die Zeit gehen kann und möchte das natürlich mir auch noch so gut es geht erhalten.
Jetzt bist du 44 Jahre alt, Manu, und mit allem, was du seit der Krebsdiagnose, also vor 3 Jahren, erlebt hast und seit du mit Ende 30 erlebt hast, deine sexuell aktive Phase, vielleicht nochmal so den Blick hin, weil viele von den Hörerinnen und Hörern von einer Stunde Liebe sind noch ein Tick jünger vielleicht. Was würdest du denn gerne mit diesem Wissen jetzt deinem 24 Jahre alten Ich sagen?
Also ich würde meinem Ich wahrscheinlich sagen wollen, dass ich früher meine Fühler ausstrecke nach dem, wo es mich eigentlich hinzieht. Gerade heute in der Zeit hat man ja auch die Möglichkeiten, wirklich online sich schneller zu verknüpfen. Klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne nach Berlin ziehen, weil da einfach mehr Möglichkeiten sind, das wäre dann wahrscheinlich in dem Alter auch nochmal eine Option zu sagen, okay, ich ziehe um, weil ich einfach auch begeistert bin, was es heute für Möglichkeiten gibt und wie sehr mir das auch entgegenkommt, wie schnell man Kontakte knüpft, wie man sich auch dann wohler fühlen kann als Frau. Und also insofern auf jeden Fall das, was das Herz sagt oder wo es einen hinzieht, auch wirklich ja leben und nicht warten, bis man es nicht mehr leben kann oder ausleben kann.
Was für schöne Worte. Danke euch, Manu. Danke, Katharina Kraus, Sexologin, die wir auch Kathi nennen hier im Gespräch. Ich danke euch beiden für eure Offenheit. Und vor allem dir, danke, Manu, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast.
Gerne. Vielen Dank.
Jetzt kommt das Liebestagebuch von Caro. Ich finde, das passt jetzt auch sehr, sehr gut an dieser Stelle. Es geht darum, wie Caro, schwanger, wie sie jetzt mittlerweile seit kurzem ist, mit einer Stripperin auf Tuchfühlung geht. Wie kommt's? Da ist Caro unterwegs mit ihrem Partner Max. Die wollen es sich nochmal richtig gut gehen lassen. Sie wollen es krachen lassen im Urlaub in Südafrika. Und da gehen die beiden einer alten Tradition von Caro nach.
Ich bin ja vom Beruf Flugbegleiterin und habe irgendwann mal angefangen, in die Stripclubs der Stadt zu gehen oder in einen Stripclub von der Stadt, in der ich gerade bin. So, und jetzt war ich aber mit meinem Mann, mit dem war ich im Urlaub in Kapstadt. Und Kapstadt ist auch ein Ziel, was ich von der Arbeit aus anfliege. Das heißt, ich war schon oft da und ich hatte ihm erzählt vom Mavericks. Das ist ein sehr, sehr toller Stripclub. Der gefällt mir so gut, weil da arbeiten Männer so an der Bar und so. Also da gibt es die Frauen, die Chefin ist eine Frau von dem Laden. Da gibt es dann auch so eine DJ, die dann irgendwie da auflegt. Genau, und mir gefällt der Laden einfach, weil man sich als Frau super wohl fühlt. Die sind da so richtig offen, so für alle irgendwie. Und die Mädels, die da auftreten, sind irgendwie so durch die ganze Bandbreite an Frauentypen. Da sind nicht nur, wie man sich das vielleicht vorstellt, irgendwie schlanke oder 90, 60, 90 Girls, die total überschminkt oder so tanzen. Weiß ich nicht, wenn das eine Vorstellung ist von einem Stripclub, sondern da gibt es wirklich von groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, blond, braun, rot, alles, was man sich vorstellen kann. Genau, dann habe ich Moritz gesagt, dass ich da unbedingt hin möchte. Genau, und dann sind wir da reinmarschiert, haben dann auch einen schönen Platz bekommen. Auch was mir auch so gut gefällt in dem Laden, häufig ist ja so, dass man irgendwie so Dollars dann auf die Bühne schmeißt und die dann halt irgendwie Geld wollen, dass es halt auch darum geht, dass wenn die tanzen, dann Geld bekommen. Genau, aber da ist das so, die tanzen so 10 bis 15 Minuten maximal. Also es tanzt durchgängig eine Frau auf so einer erhöhten Bühne und dann ist die nächste dran. Also es ist fortlaufend tanzender Frauen und die bewegen sich dann im Raum. Es sind auch unglaublich viele Frauen, die da rumlaufen. Also es ist so, der Laden ist schon voll, weil da einfach so viele Frauen sind, die da aber auch chillen, was essen und so. Und die verkaufen dann quasi die Lapdances, also die Private Dances. Man wird dann so mitgenommen in so ein Separé und dann tanzen die Verein. Dann habe ich mir eine ausgesucht, die mir gut gefallen hat, weil die war natürlich, die hatte eine schöne Ausstrahlung und ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Die war total süß irgendwie und dann hat sie so für mich getanzt und da ist es auch die Policy, also die fragen dann auch, darf ich dich anfassen? Und dann fassen die auch. Also sie hat mich jetzt auf jeden Fall so an den Brüsten berührt und so. Und man darf die auch anfassen, aber nicht im Intimbereich, logischerweise. Man sitzt auf so einer Couch, also so einem Sessel. Und die tanzt halt vor allem so. Und setzt sich dann so auf einen drauf und so. Und bei dem zweiten Mal habe ich mich, also, oder ich weiß nicht, ob sie das Gespräch angefangen hat, aber irgendwie beim Tanzen, das ist mir schon häufiger passiert, irgendwie ist dann so, ja, oh, du hast irgendwie so voll die schönen Brüste oder so und dann, ah, du auch und dann fängt das so ein Gespräch an und dann hat sie mir, die eine hat mir dann erzählt, dass sie irgendwie Wirtschaft studiert oder so und sich halt einfach nebenbei ein bisschen Geld mit Strippen und so verdient. Und dass sie auch schon, hat mich gefragt, was ich mache, und dass sie auch schon überlegt hatte, mal Flugbegleiterin zu werden und so. Und dann hat sie mir erzählt, was sich beworben hat und während sie tanzt. Also das war wirklich total witzig, weil das so ein bisschen so ein Freundin-Charakter hatte irgendwie. Also der Laden macht einfach mega viel Spaß.
Caro lässt es sich gut gehen, so wie es Manu ja im Grunde auch gemacht hat. Und vielleicht ist das so der Reminder an uns alle, mehr Spaß, mehr Lust, mehr Liebe ins Leben zu lassen. Ich bin Shandy Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. deine Podcasts.